Hallo Welt, hallo Markus, willkommen zum B-Lobby-Podcast, eurem Putschpartner der Politik-Podcast, eurem Helene Fischer-Schlagerlied der Podcast-Unterhaltung. Wir tauchen heute ab in die aktuellste Politik, fahren und raten investigativ quer durchs Land und wir fangen an mit unserem Feedback-Thema, denn wir haben heute tatsächlich Feedback bekommen. Erstmal hallo Maurice, hallo Janis.
Hallo Marc, hallo
Servus.
Janis. Okay, genau, wir haben auf unsere letzte Folge Feedback bekommen. Mhm. Da ging es ja um die Wahl in der Türkei und wir haben von einem Nutzer einen Kommentar bekommen, der sich ein bisschen beschwert hat, dass wir ein bisschen stereotypisch waren. Weil ich das rausgelesen habe.
Der hat seinen Kommentar überarbeitet. Der hat reagiert auf meine Frage.
Ja, hat er. Genau. Uns wurde so ein bisschen gesagt, dass wir in Markus-Lanz-Manier sehr stereotypisch sind und alle Türken irgendwie als Mindestlohnempfänger und sonst was porträtiert haben. Das haben wir, hoffe ich, glaube ich, nicht gemacht.
Ich könnte mich auch nicht
Info.
Ich kann mich
war nicht unsere Intention.
Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, dass wir das Wort Mindestlohn in der Folge einmal verwendet hätten.
Kann ich mich auch nicht erinnern. Also, lieber Nutzer, wenn du denkst, dass das nicht gut war, schreib uns bitte, was du genau gemeint hast. Dann können wir es nochmal ein bisschen analysieren, gerne auch mit Zeitstempel und so weiter. Und dann können wir da nochmal in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge gerne reinschauen. Genau, ansonsten geht es heute ums Thema Russland. Die etwas andere Seite vom Ukraine-Krieg. Normalerweise reden wir immer von der Seite Ukraine aus, aber diesmal von der Seite Russland. Denn da ist was passiert, was sehr interessant war die letzte Woche. Und zwar gab es einen kleinen, nennen wir es mal Putsch.
Geplanten Putsch. Ist das nicht ein Coup?
Coup?
Coup d'État? Was sind die Unterschiede, ist immer die Frage. Also es war... Ja. Bleiben wir bei Putsch, oder?
Genau, es gab einen Putsch. Danach reden wir in der E-Welt über Jannis' Fahrt nach Baden-Württemberg, dem Land, in dem Milch und Honig sprießen.
Und Morris und
in der weltbewegenden News reden wir über weltbewegende News, bevor wir schlussendlich dann mit den Zahlen des Monats so den Raustreter machen. Genau, aber fangen wir an mit dem Putsch in Russland oder dem Coup oder wie man es auch immer nennen will.
Ich möchte an dieser Stelle mal mit meiner Lieblingszusammenfassung anfangen, die ich glaube vom ukrainischen Verteidigungsminister kommt. Ursprünglich hat man ja schon mal öfters gesagt, dass Russland ursprünglich mal als zweitstärkste Armee der Welt galt. Dann hat sich ja gezeigt, dass Russland nur die zweitstärkste Armee in der Ukraine ist. Und als Reaktion auf den gestrigen Putschversuch, wir nehmen heute übrigens mal einen Tag nach dem Putschversuch auf, darum der gestrige, hat der ukrainische Verteidigungsminister dann gesagt, heute hat sich dann gezeigt, dass Russland die zweitstärkste Armee in Russland ist.
Ja, also generell hatte das Ganze sehr viel Meme-Potenzial, sage ich mal, weil ja, grundsätzlich kann man sagen, die eigene russische Privatarmee hat gegen Russland geputscht, was auch nicht oft passiert und was, wenn es passiert, meistens nicht gut ausgeht. In dem Fall war es ganz anders.
Ja, aber
deswegen
vielleicht
schauen wir uns erstmal an, warum das passiert ist, oder?
Ja.
Also was sich so in den letzten Monaten aufgebacken hat, bis dann die Wagner-Armee gesagt hat, wir putschen mal.
Ich hasse dich. genau, fangen wir aber einfach damit an, mit dem Brandherd in der Ukraine. Die Wagner-Truppen wurden ja in Bakhmut eingesetzt bereits, vorwiegend zur Eroberung der Stadt. Und bereits dort gab es ja starke Unzufriedenheit von dem Chef der Wagner-Truppe, Prigoschin. Da keiner was.
Prigoschin, ja.
Prigoschin.
So ist zumindest die Aussprache,
ja,
die wir uns geholt haben.
Die wir gegoogelt haben. Dass Prigoschin auch da schon unzufrieden war, weil das russische Verteidigungsministerium nicht ausreichend Ressourcen, also Munition, Nachschub und ähnliches bereitgestellt hat. Das war so das erste Thema, was so groß aufkam. Und spätestens da hat dann aber Prigoschin auch schon angefangen, immer öfters und häufiger das russische Verteidigungsministerium zu kritisieren. Einerseits allgemein beim Thema Bakhmut, dass das russische Militär halt nichts hinbekommt und unstrukturiert ist. Und es ging halt da zu dem Zeitpunkt immer auch vorwiegend gegen den russischen
Verteidigungsminister.
War es der Verteidigungsminister?
Ich glaube, es war auch dort schon der Verteidigungsminister.
Verteidigungsminister. Ja, genau, der Shoigu. Ja, vielleicht hätten wir mehr Namen googeln sollen. Der
Sorry Sergei für unsere Aussprache, etwaiger Namen, entweder russischer Minister und Militärleute.
Ja, genau. Und auch im Nachhinein gab es immer wieder Momente, wo die Kritik relativ stark war. Auch schon beim Abzug aus Bachmut musste erstmal die Wagner-Truppe etwas länger da bleiben. Und zum Zweiten waren die Rückwege durch die russische Armee scheinbar vermieden worden. Also die Rückwege, über die die Wagner-Truppe selbst zurückkommen sollte. Auch das wurde damals schon vom Herr Prigoschin kritisiert. Und die Kritik hat halt nicht abgerissen. Den Höhepunkt genommen hat das Ganze dann vor 2 Tagen, vor 1,5 Tagen, wo Prigoschin dann in einer Sprachnachricht das russische Verteidigungsministerium komplett kritisiert hat, die russischen Gründe für den Krieg auch als falsch dargestellt hat, dass halt das russische Verteidigungsministerium oder auch explizit der russische Verteidigungsminister nur wirtschaftliche Interessen hatte oder halt aus Eigeninteresse und da unter anderem auch den Präsidenten Putin darüber getäuscht hat. Also er hat zu dem Zeitpunkt Putin noch rausgehalten. Und ganz entscheidend, er hat aufgerufen, seine Wagner-Truppe, ja, mal einen Marsch der Gerechten, hat er es, glaube ich, genannt, auf Moskau vorzunehmen. Auslöser für dieses Ereignis im Konkreten, also für seine Kritik, war dabei seine Behauptung, die sich tatsächlich aktuell auch nicht unabhängig belegen lässt, dass das russische Militär angeblich die Stützpunkte von Wagner in der Ukraine mit Raketen beschossen habe. Das hat als ausschlaggebenden Punkt genommen. Tatsächlich wird aber eher vermutet, dass die Aktion des russischen Verteidigungsministeriums, Privatarmeen unter Vertrag des Verteidigungsministeriums zu setzen und somit unter Befehlsgewalt des Verteidigungsministers zu stellen, der tatsächlich eher ausschlaggebende Punkt für Prigoschins Marsch der Gerechten war.
Muss ich erstmal sagen, Privatarmeen sind in bestimmten Ländern ganz beliebt, zum Beispiel in Russland ganz beliebt, weil die einerseits... Die sind sehr unabhängig, obwohl die eigentlich dann auch von Russland finanziert werden. Heißt, Russland kann die Privatarmee finanzieren und denen sagen, hey, geht mal in irgendein Land wie zum Beispiel Libyen oder Mali und macht da mal was, was unseren Interessen entspricht. Aber die können trotzdem sagen, ja, offiziell sind keine unserer Soldaten da. Aber die finanzieren die halt. Heißt, das ist so ein Vorteil von Privatarmeen und ist der Grund, warum es dann die Wagner-Gruppe überhaupt gibt.
Und aber damals nicht auch irgendeine Privatarmee oder eine Privatmiliz dafür verantwortlich, dass unter anderem Schwule und Lesben in Russland massiv verfolgt wurden?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das hat das russische Militär und die russische Polizei schon alleine ganz gut hinbekommen. Weil im eigenen Land... glaube ich tatsächlich aber nicht, weil Marc hat es ganz... interessant gesagt, dass so Privatarmeen in einigen Ländern sehr beliebt ist, aber ein entscheidendes Thema ist, in vielen anderen Ländern sind Privatarmeen auch illegal. Unter anderem witzigerweise in Russland. Das russische Gesetz legalisiert Privatarmeen nicht. Nach dem russischen Recht sind Privatarmeen nicht ganz legal zumindest.
Wow.
Und das ist ja der Grund, warum Wagner nicht offiziell zu Russland gehört.
Aber inoffiziell können wir eigentlich sagen, Wagner gehört zu Russland.
Ja,
ganz ehrlich, Russland finanziert die. Die Wagner-Gruppe macht in der Regel, was Russland will. Und
genau, es ist ja auch so...
Was das Gesetz sagt, ist ja relativ egal.
Genau. Es ist ja auch so, wenn man das Ganze jetzt mal weiter bei der so ein bisschen der Historie betrachtet, wer denn dieser Prigoschin eigentlich ist. Das ist tatsächlich ursprünglich zu Sowjetzeiten ein Schläger und gewaltbereiter Dieb einfach gewesen, der sich dann zu Putins Zeiten aber mit seinem Restaurant, also er war Restaurantbesitzer ursprünglich mal, und hat dort auch Putin bekocht und anderem. Und da scheint sich dann, ich weiß nicht, ob Freundschaft der richtige Begriff ist, aber zumindest eine starke Bindung zwischen den beiden entwickelt zu haben. Und entsprechend natürlich auch eine Vertretung Wagners von russischen Interessen.
Ja, und was man jetzt auch sagen sollte, also noch vorne anmerken sollte, der Wagner-Chef ist jetzt kein netter Mensch, nur weil er Putin stürzen wollte oder das zumindest so rüberkam.
Genau.
Denn ich habe sehr oft auf Twitter und auch so gelesen, gut, das ist keine seriöse Nachrichtenquelle für Meinungen und so, aber viele haben gesagt,
ja, Prigoschin
ist eigentlich ein netter Typ. Ja,
also der Prigoschin,
mehr als erwartet, sagen Sie was.
Erstens, der Prigoschin hat auch explizit gesagt, er wird sein Ziel ist es nicht, mit dem Krieg in der Ukraine zu interferieren. Also es ging ihm nicht darum, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und 2 andere Dinge, die Wagner-Truppe ist einerseits auch sehr maßgeblich an den Kriegsverbrechen in der Ukraine mitbeteiligt gewesen.
Nicht nur Ukraine, auch woanders.
Also auch in Afrika, wo die Wagner-Truppe, wo wir darauf später mehr eingehen würden, auch in Zukunft weiter operieren wird.
Ja.
Genau. Und weiterhin ist die an sich die Truppe um Prigozhin und ähnliches sind halt Hardcore-Nationalisten. Also es ist nicht so, dass das ein demokratisch einwandfreier Mensch gewesen wäre, der da an die Macht gekommen wollte und gesagt hätte, ich bin jetzt für das Volk hier, um die Bedingungen zu verbessern und Russland auf dem Weg der Gerechten zu führen. Für ihn ist Russland aktuell auf dem Weg der Gerechten. Und wer die Ansicht aktuell hat, ja. Ich glaube, schwierig wäre da noch untertrieben. Genau.
Genau. Aber gut, und dann wurde ja vor ein paar Tagen, also für uns jetzt vor ein, zwei Tagen, aber für euch dann vor einer Woche oder so, hat der Wagner-Chef dann gesagt, ja, also eigentlich möchte ich jetzt nicht in die Ukraine einmarschieren, sondern nach Moskau.
Genau, er hat es natürlich explizit nicht als Einmarsch bezeichnet, sondern als Marsch der Gerechten, wo es halt darum geht, die zu stürzen, die gegen das russische Vaterland, Mutterland, ich komme da immer durcheinander, es geht beides, hantieren und diese halt ja auf ihre Feder freundlich hinzuweisen. Genau. Und wie lief das Ganze dann ab, ist jetzt natürlich die Frage. Es begann alles mit einer Sprachnachricht in Telegram. Also tatsächlich, der Wagner-Chef hat eine Nachricht in seinem Telegram-Kanal veröffentlicht.
Das ist übrigens so dämlich, dass wir in der heutigen Zeit leben, wo wir Kriegsausbrüche über Telegram machen und so weiter. Also das würde uns, vor 100 Jahren hätte uns das niemand geglaubt und in 100 Jahren würde uns wahrscheinlich auch niemand glauben. Aber Putsch über Telegram ist sowas, was vor 10 Jahren, da hätte noch niemand gewusst, was das überhaupt bedeutet.
Ja, ich denke, haben die ersten Steine dafür gesetzt und die haben es aber auch weitergemacht.
Wird das mal in den 90er Jahren zum Aufkommen, weißt du, wo Mobiltelefone gerade aufkamen, gesagt, wir werden in 20 Jahren Telefonnachrichten verschicken, die als Kriegserklärung gelten.
Ja.
Ich fange schon mal an mit meinem SMS-Verteiler.
Okay, während Janis seinen Krieg vorbereitet, gehen wir mal weiter auf die Ereignisse um den 24.06. ein. Beziehungsweise 23.06. ging das Ganze ja schon los, deutscher Zeit. Und zwar begann alles, jetzt brauche ich leider eine Karte von Russland, weil leider habe ich auch hier die konkreten Namen nicht im Kopf. Aber da ich glaube auch niemand von unseren Zuschauern es interessieren würde, wie die Oblasts genau heißen, sagen wir einfach, im Oblast an der ukrainischen Grenze fing die Wagner-Truppe an, mit ca. 25.000 Mann nach eigener Darstellung in die erste Regionalhauptstadt zu gehen, Rostow, um genau zu sein, nicht Rostock. Das wäre nämlich bei uns in Deutschland und wäre ziemlich seltsam, wenn Wagner da auflaufen würde. Aber Rostow in Russland. Und ja, das haben die da auch sehr widerstandslos eingenommen. Also mit sehr widerstandslos meine ich, es hat sich keiner dagegen gestellt. Wir haben das dortige russische Militärhauptquartier umzingelt, umstellt, wurden scheinbar, wenn man natürlich immer den Videos aus Russland glauben darf, von der Bevölkerung freundlich und jubelnd empfangen. Was aber seltsamerweise immer der Fall ist, wenn irgendein anderes Land irgendwo einfällt. Da jubelt die Bevölkerung irgendwie auch immer. ja, und dann haben die halt das Regionalhauptquartier besetzt. Nachdem die das besetzt hatten, ging es dann weiter mit einer angeblich über 75 Kilometer langen Militärkolonne auf dem Weg nach Moskau. Und während das sind noch einige unglaublich witzige, was heißt witzig? Witzig ist es nicht, aber aus ironischer Sicht betrachtet ironische Sachen passiert, ja. Und zwar hat scheinbar die Wagner-Truppe nicht einen einzigen Mann verloren. Sie haben einen Truck verloren, und zwar einen regulären Truck mit einem MG-Aufbau drüber, während die russische Luftwaffe drei Helikopter, ich glaube vier Helikopter und drei Flugzeuge verloren hat. diese Information ist auch für später ganz interessant, aber erstmal muss man ein bisschen chronologisch vorgehen. Zu dem Zeitpunkt, wo die Kolonne dann auch langsam auf Moskau zugefahren ist, hat dann auch der FSB, also der russische Inlandsgeheimdienst, angekündigt, dass man ein Strafverfahren gegen Prigozhin aufnimmt, wegen bewaffneten Aufstandes. Und auch Putin hat in einer Fernsehansprache gesagt, dass er alle Verräter bestrafen würde und alle Verräter auch bestraft werden und die Leute bitte, die eventuell mitlaufen, ihre Wege überdenken sollen und so weiter und so fort. Und allein diese Rede von Putin wurde schon als unglaubliches Zeichen der Schwäche gedeutet, weil, ja, er hat die Gefahr durch die Wagner-Truppe anerkannt. Etwas, was ja bei der Ukraine...
Wo man bedenken muss, die Wagner-Truppe ist jetzt auch nicht gerade klein.
Ja, jetzt aber trotzdem.
Wir haben noch nicht wirklich über Zahlen gesprochen, wie groß die eigentlich sind.
Doch, wir können gerne über Zahlen sprechen. Ich habe nämlich schon gesagt, es sind 25.000 Mann nach eigenen Angaben gewesen.
Gut, okay.
Wenn man das wieder im Vergleich zur russischen Armee sieht, ist das tatsächlich lächerlich. Und wenn man darüber nachdenkt, dass Putin laut seiner Meinung und laut russischer Darstellung ja auch die absolute Macht in dem Land hat und die komplette Bevölkerung hinter ihm steht, kann ein kleiner Militärputsch mit 25.000 Mann rein gar nichts ausrichten. Braucht man also keine Angst für haben. Nur mal als kleines Beispiel, wenn ich meinen Satz, den ich ursprünglich sagen wollte, noch zu Ende bringen dürfte. Putin hat in der ganzen Zeit seit Beginn des Ukraine-Krieges in keiner Situation die Gefahr durch die ukrainische Armee anerkannt, sondern die Erfolge und Ähnliches immer nur klein geredet und nie als erfolgsam beachtet. Also die ukrainische Armee, die jetzt seit Monaten in der Ukraine militärische Erfolge gegen Russland erzielt, wurde nicht als derartige Gefahr von Putin dargestellt. Genau. Mark.
Genau, was man auch sagen sollte, Putins Privatflugzeug ist ja dann auch irgendwann von Moskau weggestartet Richtung St. Petersburg. So ist in die Richtung, irgendwann ist es vom Radar verschwunden. Angeblich, laut dem Kreml, war Putin die ganze Zeit noch in Moskau und ist nicht mit dem Flugzeug geflogen. Aber es gibt leichte Vermutungen, dass Putin vielleicht von Moskau abgehauen sein könnte, weil er ein bisschen Angst hatte, dass sie dann halt irgendwann kurz vor Moskau stehen.
Genau.
Genau.
Im Endergebnis wird man leider, das müssten wir vielleicht als Disclaimer, eigentlich müssen wir jetzt noch zwei Disclaimer bringen, die man am Anfang hätte schon erwähnen müssen. Erstens, Disclaimer zu uns, wir sind weder Russland noch Militär noch Ukraine-Krieg-Experten, das heißt, das sind alles Laienansichten, die wir jetzt haben. Wer uns kennt, weiß auch, wie gut wir uns auf unsere Themen vorbereiten, von daher, das sollte man nämlich immer im Hinterkopf behalten. Und Punkt zwei, es wird wahrscheinlich niemals die tatsächlichen Hintergründe und Abläufe der Ereignisse bekannt werden. In einem Land wie Russland, wo die Medien halt komplett eingeschränkt sind und komplett staatstreu sind und Sachen umgedeutet und ähnliches werden, wird es wahrscheinlich im Endergebnis nie die tatsächlichen Ereignisse eins zu eins dargestellt bekommen, wie sie wirklich abgelaufen sind. Zum Beispiel das Thema mit dem Flugzeug von Putin. Wahrscheinlich wird man niemals wissen, ob er tatsächlich abgehauen ist oder ob er tatsächlich am Kreml geblieben ist.
Genau, aber generell kann man dazu sagen, dass Putin sehr viel Grund hatte, Angst zu haben. Denn Wagner, die sind ja von einem Tag ziemlich nah an Moskau rangekommen. Ich glaube, ungefähr 200 Kilometer waren die von Moskau entfernt, bis sie dann aufgehört haben.
Die Vermutung war, dass man am nächsten Tag, also am heutigen Tag, Wagner Moskau erreicht hätte.
Genau, und das Interessante ist halt, es gab keinen Widerstand. Natürlich kann man sagen, ja, die Bevölkerung war dafür und diese ganzen tollen Propagandavideos, wo die Bevölkerung das toll findet, sind Beweis, aber Russland hat ein Großteil ihrer Truppen entweder in der Ukraine verloren oder an der Grenze zur Ukraine und kann eigentlich ihr eigenes Land von innen nicht mehr verteidigen. So sieht es zumindest von außen aus.
Und auch ein Thema, was bei verschiedensten Militärexperten aufgekommen ist. Man hat ja dann nach und nach die Bilder und Videos gesehen von sowohl der Wagner-Truppe als auch dem russischen Militär, was vorbereitet zur Verteidigung. Und die Wagner-Truppe hatte tatsächlich moderne Kampfpanzer und Ähnliches mit dabei, während die russische Verteidigung halt vorwiegend über leichte Kampfpanzer und leichte Kampfmaschinen organisiert war.
Wieso hat eigentlich, ganz kurze Frage zwischendurch, wieso hat eigentlich eine solche Truppe in Anführungszeichen mehr oder bessere Militärtechnik als das eigene Militär des Landes?
Das eigene Militär im Land hat dieselbe Militärtechnik, aber die brauchen ihre Militärtechnik gerade an anderer Stelle.
Die kämpfen an einer anderen Front. Das ist explizit von der Militärtechnik in Moskau oder beziehungsweise.
Ja, genau, das zur Verteidigung eingesetzt wurde.
Gut.
Und natürlich ist auch immer die Frage, Russlands Armee hat ja in den letzten Jahren nicht wirklich in echten Kriegen gekämpft, Wagner hingegen schon. Die brauchten echtes Militärgerät. Also was heißt in echten Kriegen, aber die hatten echte Kämpfeinsätze. Das waren nicht wirklich Kriege, die geführt haben. Wobei, es waren doch schon Kriege, sonst würde, glaube ich, der Begriff Kriegsverbrechen nicht treffen.
Ja.
Naja.
Genau, aber es ist halt in allen Punkten ist es peinlich für Putin, auch, und das sagen Experten, wegen dem Aufklärungsdienst und den Geheimdiensten, weil die das nicht haben kommen sehen oder sich...
Doch, die haben es kommen
sehen. Oder die Streitkräfte, die Russischen, auch nicht wirklich vorbereitet haben.
Genau.
Ist das sehr merkwürdig.
Also es ist inzwischen relativ bekannt, unter anderem der amerikanische Geheimdienst wusste es ja schon seit einigen Wochen, dass der Prigozhin das vorhat, aber auch den amerikanischen Geheimdienst hat sozusagen die Schnelligkeit und die Zeitigkeit des Themas sozusagen überrascht. Und auch das russische Militär und die russischen Geheimdienste haben scheinbar frühzeitig über die Gefahr informiert, aber ja, passierte scheinbar nichts.
Ja, entweder weil Russland nicht oder weil Putin nicht wollte, was ich mir nicht vorstellen kann, oder weil Putin nichts machen konnte. Genau. Also irgendwie sind beide Möglichkeiten schlecht.
Ja. Gehen wir chronologisch mal noch ein bisschen weiter, bevor wir in die Diskussion von Deutung und Folgen gehen vielleicht. Weil wir brauchen noch einen Moment. Aktuell fährt ja Wagner in unserer Geschichte noch auf Moskau zu.
Was passiert dann, Moritz? Erzähl.
Was dann passiert, darüber gibt es verschiedene Ansichten. Auf jeden Fall kam dann wieder eine Sprachnachricht. Oder eine Telegram-Nachricht. In dieser hat der Herr Prigozhin angekündigt, dass sein Marsch nun beendet ist, weil er in einer Situation gelandet ist, in dem es auf jeden Fall zu Kampfeinsätzen kommen könnte und russisches Blut vergossen werden könnte. Über die 7 Kampfpiloten und Helikopterpiloten reden wir mal nicht, aber anscheinend war das dann das erste Blut, was hätte fallen müssen, weil halt tatsächlich erste Kampfhandlungen stattgefunden hätten. So, die Frage ist aber, wie kam es dazu? Und auch das, wie es dazu kam, ist ein ganz interessanter Punkt. Nämlich scheinbar hat Lukaschenko, je nachdem, ob man die belarussische oder die russische internationale Schreibweise seines Namens nimmt, mit Zustimmung von Putin mit Prigozhin verhandelt. Also nicht mal Putin selbst hat die Verhandlung mit Prigozhin aufgenommen, sondern ein anderer Machthaber, der eigentlich auch unter Putin steht, musste mit Prigozhin verhandeln. Und hat scheinbar in dem Gespräch dann ein Ergebnis erzielt. Die ganz genauen Details des Deals sind noch unklar. Was aber auf jeden Fall Thema des Deals war, war Straffreiheit für die Wagner-Truppe und Prigozhin. Wichtige Stelle an dem Punkt, Straffreiheit für die Wagner-Truppe und Prigozhin. Nicht für eventuelle Unterstützer des russischen Militärs oder anderer Bevölkerung, die sich dem Marsch der Gerechten noch angeschlossen haben. Genau. Und jetzt ist wieder die Frage, warum hat der aufgegeben? In seiner Sprachnachricht hat er ja offiziell gesagt, russisch Blut vergießen und so. Es gibt aber inzwischen die Vermutung, dass es viel mehr daran lag, dass das russische Militär, also die Beteiligten des russischen Militärs, ihn nicht so sehr unterstützt haben, wie er es eigentlich sich gewünscht hatte. Er hat also vermutlich erwartet, dass sein Marsch der Gerechten größer wird, als es zu dem Zeitpunkt dann der Fall war, sodass er sich dann halt über die Verhandlungen versucht hat, aus der Geschichte rauszuziehen. Und was ist dann tatsächlich passiert? Wagner hat sich zurückgezogen. Wagner geht jetzt zurück nach Afrika und wird auch nicht mehr in der Ukraine eingesetzt. Und Prigozhin ist nach Belarus gegangen. Angeblich.
Okay, und das ist dann der jetzige Stand, oder?
Und das ist der aktuelle Stand. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, ob es noch irgendwelche interessanten Neuerungen gab. Ich google gerade noch mal.
Aber nicht. Zumindest im Live-Ticker in der Tagesschau ist nichts drin.
Habe ich jetzt auch nichts gesehen. Das Einzige, was jetzt halt drin steht, ist, dass der Aufenthaltsort von Prigozhin tatsächlich unklar ist. Man weiß also nicht, wo er ist. Er soll sich auf jeden Fall nur von Teetassen und Fenstern fernhalten jetzt in nächster Zeit.
Okay, und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was das bedeutet für Russland.
Genau.
Was bedeutet für die Wagner-Gruppe und den Ukraine-Krieg generell.
Ich würde es gerne noch in mehrere Themen noch ein bisschen anders aufteilen. Ich würde gerne erstmal die Bedeutung von dem Putsch reden. Also was das in dem Moment bedeutet und über Russland sagt. Dann darüber, was das für Russland in Zukunft sagt. Und dann, was das für die Wagner-Truppe sagt.
Okay, erstmal zum Putsch würde ich sagen, es war ein relativ schneller Putsch. Also ich bin kein Putsch-Experte, aber wenn es länger braucht, bis mich Memes über den Putsch erreichen und der Putsch dann schon vorbei ist, dann muss es ein schneller Putsch gewesen sein.
Ja und nein. Es war ein ziemlich schnell von der Aufführung her und ein ziemlich schnell vorbeiseiender Putsch, weil der hat ja nicht mal 24 Stunden gedauert, wobei die Putschversuche in den letzten Jahren allgemein nicht sonderlich lang waren, wenn sie unerfolgreich waren. Ich glaube, es gab ja vor 2 oder 3 Jahren, vielleicht war es auch ein paar Tage länger her, auch in der Türkei einen Putsch, genau. Ja. Der hat ja auch nicht viel länger als 24 Stunden gedauert.
Nee, das war abends und morgens war das Ganze schon quasi erledigt wieder.
Genau, und da hat ja das große Teile des eigenen Militärs geputscht gehabt. Da waren die Zahlen, glaube ich, sogar noch stellenweise größer als jetzt. Würde ich mich aber nicht drauf zitieren lassen, bin ich mir unsicher. Genau, aber Tatsache ist, dass das Ganze unglaublich lang geplant gewesen sein muss. Weil gerade das Thema schweres Gerät nach in Richtung Moskau verlegen, das passiert halt mal nicht eben mit dem Schnipsen, sondern das braucht Vorbereitung. Also ja, ein schneller Putsch, stimme ich dir zu, vom Tempo her, aber ein sehr lang geplanter Putsch auch. Also ein langfristiger geplanter Putsch. Genau.
Okay.
Und was sagt denn dieser Putsch eigentlich über Russland aus? Warum hat denn dieser Putsch jetzt eigentlich insbesondere die Schwäche Putins gezeigt? Oder hat er denn die Schwäche Putins auch gezeigt oder die Probleme?
Im Endeffekt, weil er eingeknickt ist, weil er gesagt hat, ich habe vor, wie du sagtest, 25.000 Leuten Angst und könnte die Stellung in Anführungszeichen im Kreml nicht halten. Ja. Beziehungsweise, das sind ja auch die mit, also es ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt was anderes wollten, als wenn die jetzt was anderes wollten, als Putin wollen würde. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr als das, was Putin wollen würde, weil ich mir bei Putin sogar noch fast eher vorstellen könnte, dass er es gab ja schon jetzt des Öfteren Telefonate mit anderen Regierungschefs, wo man nicht gemerkt hat, dass er zu denen zumindest noch Kontakt halten möchte oder dass er das nicht ablehnt, mit denen sich auszutauschen. Und das könnte ich mir zum Beispiel bei dem Prigozhin halt weniger vorstellen, weil er halt diesen persönlichen Kontakt gar nicht erst hatte. Im Endeffekt fällt es auf Putin halt zurück, weil er es halt zum einen halt, wie gesagt, eingeknickt hat, gesagt, okay, das wird mir jetzt ein bisschen zu heiß, ich möchte das Ganze irgendwie gut stellen, ich sichere euch den Putschenden zumindest Streiffreiheit zu, nicht allen, aber den Wagner-Leuten und gestehe damit ein, dass ich mich meinem Krieg innerhalb von Russland mit anderem russischen Militär in Anführungszeichen nicht gewappnet sehe.
Mhm. Ich finde ja auch,
und das ist einfach mit so das größte Schwächeeingeständnis, was Russland seit Anfang 2022 gemacht hat.
Würde ich tatsächlich nämlich an der Stelle gar nicht sagen, dass das größte Schwächeeingeständnis ist, sondern das größte Schwächeeingeständnis ist eigentlich sogar das folgende. Putin selbst hat das nicht beendet. Es war Lukaschenko, der das beendet hat.
Stimmt, das macht dann nochmal peinlicher.
Ja. Sein kleiner Mini-Diktator hat da für ihn verhandeln müssen, um das zu beenden. Putins Fernsehansprache mit, wir werden jetzt die Leute bestrafen und verfolgen, wo er sich ja, das ist ja auch noch, sage ich mal, das peinliche, er hat ja eine Fernsehansprache gehalten, in der er gesagt hat, dass die Schuldigen voll bestraft werden und sowas kein Erfolg hat. Ja, hat nicht ganz 10 Stunden gehalten, seine Aussage. ja, und noch viel schlimmer halt, dass Lukaschenko für ihn verhandelt hat. Er selbst konnte es nicht beenden. Er selbst konnte nicht mit ihm verhandeln. Er selbst konnte nicht mit Prigozhin den Deal abschließen. Also von daher definitiv eine Schwäche Putins und wie du auch gesagt hast, zeigt, es fühlt sich dem eigenen, einem Aufstand im eigenen Land nicht besonders stark, also nicht stark genug gegenüber. Und das ist ja interessant, Russland ist ja allgemein, das ist ja eine Vermutung, die jetzt auch Experten äußern für die Zukunft von Russland. Jetzt kriegen wir den über, außer irgendwer hat noch was zur aktuellen Deutung, wenn nicht, würde ich jetzt an die Zukunftsdeutung übergehen. Aber gut, Janus, du auch nicht?
Nein.
Da ist ja das Thema, was auch viele Experten vermuten. Jetzt hat sich einmal gezeigt, der Präsident ist schwach. Schwächer, als er es darstellt. Und Russland ist machtmäßig ein relativ instabiles Land. Was sich dadurch zeigt, dass halt viele Leute relativ schnell aus dem Fenster fliegen müssen, wenn sie aufmüpfig werden. Und es ist ja nicht so, dass Wagner die einzigen sind, die in Russland Kritik äußern. Es gibt natürlich die, die in der Ukraine tatsächlich demokratische, habe ich gerade Ukraine gesagt?
Ich glaube ja.
Die in
Russland gemeint, oder?
Ja, ich meinte Russland. Die in Russland tatsächlich demokratische Zustände wollen. Es gibt Oligarchen, die von Putin in der Macht beraubt wurden. Es gibt Oligarchen, die Macht haben und eher so einen Pseudo-Frieden mit dem Putin haben. Also die Feinde im eigenen Land sind genug vorhanden. Mal ganz geschweigen von den Feinden außerhalb des Landes. Weil auch ein möglicherweise anderweitig gesponsorter von Geheimdiensten oder ähnlicher Coup jetzt ja deutlich gesehen hat, unter gewissen Bedingungen ist das möglich. Also eine sehr interessante Sache.
Interessant. Also man braucht so eine mittelkleine Armee mit 25.000 Leuten und 2 Tage Zeit und dann könnte man vielleicht wahrscheinlich unter Umständen Moskau einnehmen.
Ja.
Also wenn ich jetzt China wäre, hätte ich mir gerade safe Notizen gemacht und hätte mal durchgerechnet. Ja, nee.
Da gab es doch auch
Meme Russland, zu, oder? Da ist ja praktisch nichts. Da ist sehr viel Niemandsland, da kommen die Soldaten gar nicht erst richtig hin und da könnte man sicher ein bisschen was schnappen.
Gab es da nicht auch ein Meme zu? War das bei uns in einer...
Ja, war glaube ich sogar so, wo der chinesische, wie heißt der Winnie Pooh?
Xi Jinping.
Ah ja, genau. Notiz an mich selbst, keine Söldner.
Genau.
Ja. Ja. Aber mit dem Bildcast nehme ich auch noch mehr. Ich habe auch noch was gesehen mit China stellt irgendein russisches Staatsgebiet jetzt als chinesisches Staatsgebiet dar, weil Russland sich ja eh nicht wehren kann.
Eben, aber das ist so die Schwäche nach außen. Jeder Nachbar von Russland weiß, wenn sie nur einen kleinen Teil ihrer vorhandenen Armee nutzen könnten, könnten sie vielleicht Moskau einnehmen, aber definitiv ganz viel Land einnehmen.
Ja, und das
weil
ist ja
Putin
sowieso
gerade schwach ist.
Die Schwäche Putins hat sich, oder der russischen Armee hat sich ja schon im Krieg gegen die Ukraine gezeigt. Stichweg. Also Schwäche im Sinne von einer Armee, die von sich behauptet, die stärkste Armee der Welt zu sein, würde nicht gegen ein einzelnes Land wie die Ukraine, was nicht mal so viele Einwohner hat wahrscheinlich, wie Russland Militär hat, also jetzt ganz übertrieben gesagt, verlieren. Aber,
ja, stimmt nicht ganz, aber man versteht's.
Ja, war eine Übertreibung. Genau. Ist ganz witzig. Ich habe jetzt noch gerade ein schönes Zitat gefunden von dem Bundeswehrprofessor, den ich auch beim letzten Mal schon erwähnt habe. Ich habe nur gerade den Namen
vergessen.
Ja, Masada oder so?
Masala. Das kann sein, ja.
Von einem Koch und einem Komiker vorgeführt zu werden, ist auch etwas bitter. Weil letztendlich, Prigozhin ist Koch. Der ukrainische Staatschef war früher mal Komiker. Ja. Zelensky, genau. Mhm. Also irgendwie Putin, der sich als Hauptpolitiker, als Landesvater Russlands so ein bisschen sieht, ja, schafft es nicht mal gegen einen Koch und einen Komiker anzukommen.
Ja, wobei ich sagen würde, Moritz, du hast ja vorhin gesagt, dass es nicht das Peinlichste oder das Schlimmste war für Putin und Russland, was seit Anfang letzten Jahres stattgefunden hat. Und ich würde da tatsächlich widersprechen, weil ich genauso wie Janis finde, ein anderes Land innerhalb von 3 Tagen einzunehmen, ist schwer. Sein eigenes Land 3 Tage verteidigen zu können, ist da sehr viel leichter, theoretisch.
Nee, ich habe, sorry, so war die Aussage nicht gemeint. Ich meinte nicht, dass der Putschversuch nicht das Peinlichste war, sondern es ging mehr darum zu sagen, dass nicht dieses Zurücknehmen also diese Rücknahme von du bist jetzt straffrei, dass das nicht das Peinlichste ist, sondern das Peinlichste wirklich war, dass ein anderer Machthaber für ihn verhandeln musste.
Okay, also sind wir uns gerade alle einig, dass das der niedrigste Punkt Russlands und Putins seit 1990 ist?
Niedrig in der ist jetzt eine Definitionsfrage. Niedrig im Sinne von, das ist einfach nur lächerlich, ja.
Ja. Okay. Und was heißt es dann für die Ukraine und den Ukraine-Krieg generell?
Das ist tatsächlich ein bisschen schwer abschätzbar, weil die Ukraine ja aktuell immer noch Operational Security aktuell vorschreibt und darum relativ wenig selbst darüber bekannt gibt, was genau sie machen und wie erfolgreich sie dabei sind. Falls man sich an den anderen Verlauf während der Verteidigungszeit vor einem halben Jahr erinnert, da gab es ja täglich Meldungen, was wo passiert. Genau wie viele Leute wurden eingesetzt, wie viele russische Soldaten sind gestorben und so weiter und so fort. Jetzt im Rahmen der Offensive hat ja die Ukraine so ein bisschen die Aktion gestartet, mit diesen schweigenden Soldaten, wo die Soldaten die Finger vor den Mund halten. Interessantes kleines Video vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Mit dem Ziel, dass man halt eben nicht weiß, wo sie genau was machen. Darum ist auch nicht ersichtlich, was hat die Ukraine denn genau in dem Moment eigentlich getan, als es da in Russland war. Russland hat nur wieder behauptet, es wurden keine Soldaten von der Front abgezogen oder gestört. Aber man muss jetzt einfach mal denken, du bist da an der Front. Stell dir vor, du bist da Soldat, du bist in einem Krieg und hast jeden Moment Angst zu sterben. Dann hörst du erstmal im Hintergrund, dass da Militärmensch oder halt der Wagner-Chef einerseits putscht und ich glaube, das haben wir in der ganzen Geschichte jetzt überhaupt nicht so richtig erwähnt, fällt mir gerade auf, und auch noch sagt, dass die russischen Kriegsziele kompletter Bockmist sind und doch, wir hatten es kurz erwähnt, aber nicht so explizit dargestellt, die russischen Kriegsziele kompletter Bockmist ist, die Ukraine nie ein aggressives Land war und die NATO auch Russland nicht angegriffen hat, sondern dass das alles einfach nur Gewinnstreben von einzelnen Personen ist. Und dann sitzt du da vorne in deinem Schlammloch und denkst dir, und dafür soll ich jetzt sterben. Und das ist ein Fakt, den kann man gerade gar nicht richtig abschätzen. Aus mehreren Gründen nicht. Wie jetzt die Moral, die sowieso niedrige Moral der russischen Armee, noch mehr davon belastet werden könnte.
Heißt, es kann nochmal passieren, dass Russland Russland angreift.
Es kann viel eher passieren, nicht unbedingt angreift, aber dass halt die russische Armee sich öfters zurückziehen wird auch. Halt nicht mehr mit Inbrunst verteidigen wird, in Anführungszeichen verteidigen. Genau.
Wir werden das sehen.
Es wird sich zeigen. Es ist auf jeden Fall klar, die Geschichte wird nicht ohne Folgen bleiben. Wie die Folgen aussehen, sowohl für die Ukraine als auch, sage ich mal, für die russische Stabilität, wird sich im Konkreten noch explizit zeigen. Fest steht, die Ukraine profitiert in jedem Fall davon. In welchem Maße, okay. Das muss ich noch zeigen. Kommen wir noch zum letzten Punkt, oder? Die Wagner-Truppe, die Folgen für die.
Ja gut, gab es Folgen. Also die wurden hier grundsätzlich von allen, entgegen Putins erste Aussage, wurden hier grundsätzlich von allen Verbrechen freigestellt.
Genau, es gab aber tatsächlich noch einen ganz anderen Punkt. Also vielleicht nochmal kurz dargestellt, was ist denn jetzt eigentlich das grobe Ergebnis? Also die Leute wurden freigesprochen, wie du gerade gesagt hast. Und es wurde halt festgelegt, dass die Wagner-Truppe nicht mehr in der Ukraine oder in Russland eingesetzt wird, stationiert wird, sondern halt wieder hauptsächlich in Afrika. So, das ist der offizielle Teil. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der ein Punkt ist. Prigozhin galt lange Zeit als Mensch der einfachen Soldaten, der sich auf die Seite der einfachen Soldaten schlägt und diese unterstützt und für diese sorgt. Und exakt das Bild hat er jetzt unter anderem verloren. Die Wagner-Truppe ist, wenn man Berichten glauben kann, ist jetzt auch wieder so ein Thema, ne? Glaubhaftigkeit, Quellen, bla bla bla, ist die Wagner-Truppe jetzt extrem gespalten. Es gibt einen Teil, der ist unglaublich enttäuscht, dass Prigozhin das Ganze jetzt abgeblasen hat, mittendrin. Es gibt einen Teil, der sagt, das war gut so und so weiter und so fort. Viel interessanter ist aber, dass die Piloten und die Luftwaffe und die Wagner-Truppe jetzt ein sehr schlechtes Verhältnis zueinander haben. Ich meine, immerhin hat die Wagner-Truppe 7 Helikopter und Flugzeuge von denen abgeschossen.
Ja.
Auch das ist ein Thema, was man nicht unterschätzen darf, denn auch eine Privatarmee ist auf Luftunterstützung angewiesen. Und die können sie selbst nicht stellen, die bekommen sie im Regelfall dann, zum Beispiel im Ukraine-Krieg explizit, von der russischen Luftwaffe. Und ich kann mir vorstellen, dass die nicht mehr ganz so ein enges Verhältnis haben und da vielleicht so ganz glücklich und präzise sind. Also zugegebenermaßen, die russische Luftwaffe hat ja auch die Wagner-Truppe tatsächlich auf dem Weg nach Moskau bombardiert, da gibt es auch Wege. Also das ist ein gegenseitiges Verhältnis, was da jetzt ein bisschen im Argen liegt. Und die letzte große Frage ist natürlich, was passiert mit dem Prigozhin? Also natürlich hat er offiziell Straffreiheit bekommen. Aber Marc, du bist ja gut informiert in der russischen Politikgeschichte. Was passiert denn im Regelfall mit Leuten, die sich gegen die russische Staatslinie stellen?
Es kommt drauf an. Also bei den meisten ist es so, die machen weniger als einen Putsch, sondern sagen einfach, hey, ich habe da mal ein, zwei Kritikpunkte. Und dann passiert Folgendes. Die werden dann irgendwie total schusselig und fallen aus dem Fenster vom 5. Stock und sterben dabei.
Oder werden im Flugzeug vergiftet halt, oder sowas? War das nicht auch?
Genau, die nehmen halt aus Versehen ihre Unterhosen mit, die halt mit Plutonium vergiftet sind. Kann passieren, wenn man sich vorbereitet auf Flugzeug, Kofferpack und so weiter, falsche Unterhosen, sind halt die mit Plutonium, stirbt man halt fast dabei. Ja,
scheiße, falsche Schublade.
Oder man, ja, es regnet, man nimmt seinen Regenschirm mit und denkt sich, ach scheiße, es war der Regenschirm, der auch mit Plutonium vergiftet war. Also es passiert sehr oft, dass Leute vollkommen unabhängig, weil man kann eigentlich nicht oft was beweisen, sehr schnell danach sehr komisch sterben.
Ja, aber also man muss ja auch sagen, es sind ja nicht nur Unfälle. Unfälle werden ja seltsam. Es gibt auch tatsächlich Leute, die haben den Fehler in ihrer Linie erkannt und gemerkt, was für ein Mist sie da fabriziert haben und bringen sich dann einfach selber um.
Genau.
Ohne Abschiedsbrief natürlich und allem drum und dran und ja. Passiert dann auch, halt auch mal, ist auch so ein Thema. Die haben erkannt, dass die russische Staatslinie die richtige ist und bringen sich dann um, weil sie Ehrgefühl haben oder so.
Genau, passiert auch bei sehr vielen Oligarchen in letzter Zeit, dass einfach die meistens oder manchmal mit deren Familie einfach so sterben, sich selber erschießen, danach die Familie noch. Mhm. Es ist merkwürdig und es ist vor allem noch viel merkwürdiger, dass der Prigozhin da relativ sanft rauskommt.
Zumindest aktuell.
Also der wurde jetzt nach Belarus ins Exil geworfen. Ist jetzt auch nicht so viel schlimmer, besser, der kann ja nicht nach Russland, aber naja. Aber dem geht's Stand Sonntag, dem 25. Juni.
Einen Tag nach dem Putsch. Sprechen wir mal in der nächsten Woche drüber. Ich reserviere mir schon mal das weltbewegende News-Thema, falls er bis zum nächsten Podcast tot ist. Genau.
Das aber das nicht alle. Alexei Nawalny lebt auch noch. Also.
Ja.
Noch.
Ja, das war nur, weil der Regenschirm nicht effektiv genug war.
Die Unterhose.
War das bei dem die Unterhose?
Das war die Unterhose und das Flugzeug ist noch schnell genug gelandet, damit er ins Krankenhaus konnte. Ja. Ansonsten wäre es sehr schlecht für ihn ausgegangen.
Aber da war es kein, was hast du gesagt, Plutonium? Nee. Bei dem war das doch dieses Nervengift. Nee, bei dem war es, glaube ich, das Nervengift.
Ach stimmt, das ist eine russische Geheimdienstnervengift, was seit längerem nicht mehr wirklich eingesetzt wird, ja.
Giftanschlag.
Keine Ahnung, wo das herkommt, oder?
Ja. Genau. Aber halten wir einfach nochmal, sage ich mal, abschließend fest. Schlecht für Russland, gut für die Ukraine. Spannend, was in Zukunft in Russland passiert. Spannend, was mit Wagner und dem Wagner-Personal passiert. Spannend auch, was mit den Anhängern passiert, die nicht zu Wagner gehören und bei dem Putschversuch mitgemacht haben. Vielleicht reden wir in 2 Monaten über den nächsten Putsch.
Vielleicht.
Und von dem Land,
wo die letzte Worte.
Ja, und von dem Land, in dem die Russen gegen die Russen putschen, gehen wir weiter zu dem Land, in dem die Reichsbürger putschen. Hat zwar nichts mit dem aktuellen Thema zu tun, aber Janis, rede über deine Fahrt nach Baden-Württemberg.
den Übergang, den möchte ich nicht. Das
Pech, kriegst keinen anderen.
Schneid das raus, Marc, bitte. Ich weiß, wirst du sowieso nicht machen, aber egal. Mal wieder ein Event-Thema, wo man mal ein bisschen aus der eigenen Erfahrung berichten kann, weil ja die Autos so ganz blöd auf längeren Strecken sind. Ich war vor ungefähr 2 Wochen zu einem Junggesellenabschied nach Baden-Württemberg gefahren, zu Marc und Maurice. Und dort...
Kurz festgehalten, nicht Marc und ich hatten unseren Junggesellenabschied.
Nee, nur Marc.
Also auch, ich weiß, in unseren Fans gibt es vielleicht Leute hier mit Shipping und so, aber es tut mir leid, Marc und ich sind kein Paar.
Sagen wir so, nicht nur bei unseren Fans, sondern auch, naja, egal, lassen wir das. ich bin zum Junggesellenabschied von Marc nach Baden-Württemberg gefahren und das sind aus Niedersachsen, sind das auf meiner Strecke so ungefähr 600, 650 Kilometer, je nachdem, welche Strecke man nimmt, wo man noch vor Ort hinfährt oder wie auch immer.
Okay, das ist nämlich interessant, denn mein Boomer-Nachbar Heinz Hendrik hat ja gesagt, dass E-Autos nicht mehr als 50 Kilometer fahren können, bevor sie 12 Stunden laden müssen. Wie lange bist du denn gefahren?
Laut dieser Rechnung bin ich ungefähr ein paar Tage mehr unterwegs gewesen. Also ich kam dann so ungefähr bis Hannover, musste dann wieder nachladen, dann stand ich da erstmal 12 Stunden und dann war ich ungefähr bei Göttingen und dann musste ich da wieder laden, na egal. Ich bin tatsächlich auf dem Hinweg, hätte ich theoretisch nur 2-mal laden müssen, aber da ich da vor Ort auch noch ein bisschen Akku haben wollte, habe ich noch einen zusätzlichen Stop eingelegt, damit ich da nicht nur mit 10% ankomme. An sich, Fahrzeit war, glaube ich, angegeben 6,5 Stunden. Ich glaube, ich bin nach 7,5, beziehungsweise daher, dass ich den Akku kurz vor Ziel nochmal ordentlich vollgehauen habe, bei ungefähr 8 rausgekommen. Und es war eigentlich ziemlich entspannt. Ich hätte mir das
nicht so entspannt vorgestellt, sondern einfach mehr mit Warten. Aber allein beim ersten Ladestopp, da habe ich mir meine Serie im Auto angemacht, habe nebenbei mein Brötchen gegessen. Als ich mit dem Brötchen fertig war, war ich noch kurz Pipi machen und dann bin ich schon wieder los. Also so viel Zeit zum Entspannen, Schlafen, weiß ich nicht was. Ich konnte noch mal kurz Social Media checken, aber mehr Zeit war dann auch nicht da, in Anführungszeichen. Und dann bin ich dann halt weiter. Und mal so zum Vergleich, ich habe das mal zusammengerechnet. Ich habe kurz bevor ich losgefahren bin, haben wir noch eine Mitgliedschaft beim ADAC gemacht. Muss man jetzt nicht gut oder schlecht finden. Allein der Vorteil ist gut, dass man da immens viele Ladekosten bei ENBW spart. Und ich habe das mal zusammengerechnet. Meine Kosten für die Fahrt, das sind 650 Kilometer hin, 650 Kilometer zurück, belaufen sich auf 90,84 € ungefähr.
Da kann ich sagen, mit einem Benziner, selbst mit einem Benziner, der relativ verbrauchsarm, aber mit meinem Einser schaffe ich 4,5 bis 5 Liter auf 100 Kilometern. Mit dem Tank und allem drum und dran hätte ich mindestens 1,5 mal tanken müssen und wäre entsprechend bei den aktuellen Benzinkosten bei weit über 150 € gewesen.
Ja, also ich habe das mal ausgerechnet oder gegengerechnet wenn ich mein vorheriges Auto noch hätte, Seat, war das, und den habe ich immer gefahren mit 6,5 Liter ungefähr auf 100 Kilometer Benzin. Eher bei 6,5 Liter. Aber nehmen wir jetzt mal beispielsweise nehmen wir sogar mal die 6,5 Liter. Bin ich bei einem Preis bei ungefähr 144 € für beide Strecken bei einem Benzinpreis von ungefähr 1,80 rausgekommen. Und derzeit geht er ja sogar wieder ein bisschen hoch. Ich habe nachgeschaut, laut Clever Tanken waren die Preise im Durchschnitt deutschlandweit um die Zeit bei ungefähr 1,80 und hätte da 144 € für bezahlt. Das ist schon mal Fuffi weniger, das ist schon nicht ohne. Und von daher, dass ich halt mehr angewöhnt habe, sowieso nicht so lange Strecken. Und ich bin jetzt auch nicht geschlichen oder so. Ich bin durchgängig 120 gefahren, wenn es möglich war.
Nach Heinz, Henrik Heinz wäre das Schleichen, Janis.
Das stimmt. Der mit seinem Pferdeanhänger und 1000 Kilometer oder Diesel für 1000 Kilometer im Tank, der wäre da natürlich durchgefahren.
Gar keine Frage. 150 mindestens.
Der hat so einen Ziegelstein genommen und hätte ihn aufs Gaspedal gelegt und wäre dann ganz links gefahren.
Ja. So macht es in Deutschland. Das macht es nur gar nicht möglich, weil je südlicher man kommt, desto mehr Brücken kommen auch und desto mehr Brücken davon sind auch reservierungsbedürftig, auf denen dann vielleicht nur mal eine Spur oder auf eine Spur verjüngt wird oder zusätzlich auch nur eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit von 80 oder sowas festgelegt ist.
Die Maximalgeschwindigkeit interessiert Henrik Heinz doch nicht.
Das stimmt.
Heinz Henrik, ich vergesse immer, wie unser Freund heißt.
Zugegeben, diese Geschwindigkeitsbegrenzung, die kommen auch teilweise sehr aus dem Nichts. Das ist dann so offen und dann so bums 80. Hatte ich so hin und wieder das Gefühl und bin da auch knapp einem Foto entgangen. Es ist jetzt nicht unbedingt viel gewesen, weil ich sowas halt schon im Voraus meistens sehe und dann halt dementsprechend schon runterbremse bzw. Strom zurückgewinne, indem ich rekuperiere. Aber naja. Das finde ich ein deutlicher Unterschied. Und ich weiß, auch wenn wir 16 Jahre ein CSU-geführtes Verkehrsministerium hatten und die erstaunlich viel Kohle nach Bayern geschöffelt haben, ich weiß, wo es nicht gelandet ist. In Würzburg. Meine Fresse, waren da schlechte Straßen. Also sorry an alle, die aufs Würzburg kommen. Vielleicht war ich auch nur in einer komplett falschen Ecke. Ich war so Innenstadt, das Verkehrsleitsystem und die Straßen dort. Kopfsteinpflaster wäre angenehmer gewesen manchmal. Wirklich.
Also ich muss tatsächlich sagen, mit den Straßen an sich hatte ich in Würzburg bisher keine Probleme. Ich finde nur, Würzburg ist derart schlecht, also strukturiert im Sinne von,
ja.
Ich habe nie eine Ahnung, ob ich mich gerade verfahren habe oder ob ich noch auf der richtigen Straße bin.
Genau, das hatte ich nämlich auch zweimal. Einmal auf dem Hinweg zur Ladesäule. Also das Navi hat mich halt durch Würzburg geschickt, weil du sonst halt theoretisch A7 führt ja normalerweise weiter nach Bayern runter. Und du machst dann halt so einen Knick auf die A8, glaube ich. In die Richtung auf jeden Fall. Und da ist Würzburg auf die A81. Ah, genau. Und da ist es halt angenehmer oder es ist halt schlauer, durch Würzburg durchzufahren. Warum auch immer.
Marc, naja. Du kannst entspannt bleiben. Wir haben noch keinen Zeitstress. Du kannst okay. aufhören, die Sachen die ganze Zeit zu markieren. Das macht mich aggressiv.
Ich beeile mich auch.
Ich wollte ja auch nur erwähnen, ich kann nichts zu Würzburg sagen, aber ich finde auch sorry an alle, die in Würzburg wohnen.
Das ist Bayern. Ich würde grundsätzlich meine Bedauernswünsche an alle Bayern unterstützen.
Ja.
Genau, aber von dem kleinen Land Bayern, was sich für die Welt hält, zu den tatsächlich weltbewegenden News. Hier bei den weltbewegenden News.
Und damit willkommen zu den weltbewegenden News. Heute haben wir wieder drei wunderbare Blumenstrauß-ähnliche Themen bei den weltbewegenden News. Und mein Thema ist, Zuckerberg schlägt sich gut oder wird sich vielleicht gut schlagen.
Zuckerberg.
Der Mark. Der total menschliche Facebook-Gründer.
Welcher Mark? Der gute Mark oder der böse Mark?
Es gibt einen guten.
Hast recht.
Okay. der hat gemeint, dass er sich gerne mit Elon Musk schlagen würde. Und Elon Musk hat dann auch geantwortet, ja klar. Heißt, sie werden sich irgendwann in der nächsten Zeit professionell, ich glaube sogar in Las Vegas, ein Cage-Fight machen, also so ein Boxkampf grundsätzlich gesehen. genau, das wird interessant werden. Einerseits aus sportlicher Sicht, weil Mark Zuckerberg nicht nur 13 Jahre jünger ist, sondern auch sehr lange schon Judo macht und auch ein paar Gürtel hat, also er ist fit.
Ja, wir dürfen ja auch nicht unterschätzen,
dass im Judo irgendwie trainiert wird, ne?
Wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass unter seiner Gummihülle natürlich auch der Stahlkörper ist, den sein Cyborg halt ausmacht.
Genau, und wie bei allen Echsen kann der Schwanz abgeschlagen werden und er wächst nach ohne Schmerzen. Andererseits natürlich, es wird auf jeden Fall peinlich für Elon Musk werden. Also der kann es nicht gewinnen. Der ist unsportlich, der ist vielleicht ein bisschen übergewichtig, der kann den Sportkampf nicht und vor allem, der kann keine Kritik ab. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass während des Kampfes vielleicht ein, zwei Tage nach Twitter, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist offline, vielleicht sind ein paar Hashtags irgendwie sehr merkwürdig nicht erreichbar. heißt, das wird, glaube ich, das Interessantere werden, wie Musk damit umgeht, dass er total zerstört wird.
Ja, genau. Aber es ist doch eine schöne Möglichkeit, um von den Problemen von Twitter und ähnlichem abzulenken.
Genau, und apropos zerstört, Morris.
Zerstört, ja. Was wurde denn diese Woche zerstört? Ein kleines U-Boot, das mit einem Game-Controller gesteuert wurde. Hat man vielleicht mitbekommen. Da gab es so ein paar, fünf, sechs Leute, also fünf Superreiche und einen Piloten des U-Boots, Captain, was auch immer, die Titanic sich anschauen wollten in einem U-Boot, was bei Weitem absolut nicht verkehrssicher wäre. Auf gut Deutsch gesagt, das war einfach nur eine Metallbox, die man unter Wasser gelassen hat. Mit einem Game-Controller, den es für 24,99 beim Aldi gibt. Ja, das Schiff hat das nicht so toll gefunden, also das U-Boot. Und dann hat es am ersten Tag dieser Expedition den Kontakt verloren und scheint laut US-Berichten relativ schnell danach implodiert zu sein. Und hat halt eine riesige Suche ausgelöst. Neben der riesigen Suche hat es aber auch ein wenig Häme ausgelöst und auch eine Vielzahl von Memes. Irgendwie ist der Meme-Kampf in letzter Zeit relativ riesig. Wir hatten es, glaube ich, damals schon bei unserer Ukraine-Folge, dass Memes aktuell einen sehr hohen Stellenwert eingenommen haben.
Aber ja. Da hat wenigstens die Ukraine selber gememt, zumindest in den Tagen vor dem Angriff.
Ja. Und auch nach dem Angriff hat die Ukraine gememt über die russische Armee und ihre Unfähigkeit. genau. Auf jeden Fall hat das ein bisschen Diskussionen ausgelöst über Extremtourismus, über die Superreichen und natürlich auch Verbindungen gezogen zum Thema Mittelmeer, wo ich glaube eine knappe Woche vorher ein Boot mit 200, 250 Flüchtlingen untergegangen ist, wahrscheinlich alle verstorben sind und die Küstenwache ja sich halt nicht viel bewegt hat, während jetzt mehrere Forschungsschiffe, mehrere Küstenwache-Schiffe, ich glaube zwei Flugzeuge vom Typ C-130 drüber geflogen sind. Es wurde mit Sonarkugeln gesucht und so weiter und so fort. Ja, waren halt keine Flüchtlinge, die man gesucht hat. Genau. Und wenn man da vermuten könnte, dass die Leute vielleicht Flüchtlinge nicht so mögen, wie sie Superreiche mögen, kommen wir zu Leuten, die Flüchtlinge auf jeden Fall hassen. Jannis. Also ich meine jetzt nicht Jannis, sondern ich meine Jannis sein Thema. Nur um das klarzustellen.
Ja. Also zum ersten Mal möchte ich über den wundervollen, über die wundervolle neue Proxmox VE8 sprechen.
Nach meiner Einleitung kannst du jetzt nicht über Proxmox reden.
Nein, okay. Reden wir über Sonneberg. Das ist ein Landkreis in Thüringen. Dort findet am heutigen Tage eine Stichwahl statt über den Landratskandidaten.
Über den was?
Über den Landratskandidaten.
Danke.
Da gibt es. Ja, sorry. Da gibt es nämlich eine. Einen Aufschrei gibt es noch nicht, weil wir haben noch keine Ergebnisse. Es sieht derzeit bedauerlicherweise nicht schlecht aus für einen AfD-Politiker. In der vorherigen Wahl, ich habe hier irgendwo die Tabelle, in der vorherigen Wahl am 14.06., beziehungsweise am 14.06., am 11.06. hatte von den Grünen hatte 4,4%, der von der AfD hatte 46,7%, von der CDU, also um auch mal Namen zu nennen, Sesselmann von der AfD hatte 46%, der Körper von der CDU hatte 35,7% und die Frau Schönheit von der SPD hatte 13,3%. In der Stichwahl jetzt nur noch der AfDler und der CDUler und ja, das wird spannend, weil der nächste, also ein paar Bürgermeister von der AfD gibt es ja bedauerlicherweise schon. Landrat wäre dann schon noch etwas größer. Wird spannend, gerade weil es auch dort wieder viele Memes gibt, unter anderem auch von der von einer Süßigkeitenfirma, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Nougat vernaschen anstatt die Demokratie.
Es gibt die erste Hochrechnung nach 21 von 69 Stimmbezirken. Also es sind noch nicht viele ausgezählt, aber wir haben aktuell in 21 von 69 Stimmbezirken 56% bei der AfD und 45% beim Körper. Jetzt muss man natürlich sagen, es wird ja im Landkreis ausgezählt und vielleicht wurden jetzt wirklich die kompletten ländlichen Gemeinden ausgezählt, wo ja traditionell eher extremere Parteien auch stärker sind. Ansonsten sieht es aktuell halt nicht schlecht aus für den AfD-Kandidaten. Aber wir sind erst bei 21 von 69 Stimmbezirken. Es gibt noch Hoffnung.
Wenn die Folge rauskommt, wisst ihr es ja.
Wo hast du die Hochrechnung gerade?
Beim MDR.
Ich suche schon die ganze Zeit nach, seitdem es 18 Uhr ist, suche ich schon die ganze Zeit nach irgendwelchen Hochrechnungen. Gut, egal.
Die kam um 18.03 Uhr raus. Also.
Sieht derzeit bedauerlicherweise nicht so doll aus für die demokratischen Parteien. Selbst in einem Interview von der Tagesschau hat man gesehen, dass selbst die Linke zu dem CDU-Kandidaten gegangen ist und gefragt hat nach Werbematerial, dass die Demokraten zusammenhalten müssen. Und das finde ich gut, dass die demokratischen Parteien sich da zusammentun. Ja, wir werden sehen, was da rauskommt. Nach den ersten Hochrechnungen sieht es jetzt nicht so geil aus. Aber
ja, aber wie gesagt, sie haben 21 von 69 Stimmbezirken ausgezählt. Es kann einfach sein, dass sie jetzt exakt die ausgezählt haben, wo die AfD stark ist. Es kann auch sein, dass es die kleinen sind. Also das heißt
gerade,
ja jetzt
gerade noch die kleinen hier. Dörfer, wo halt wenig Leute wohnen, die sind tatsächlich sehr, sehr AfD-lastig. Das sehe ich auch bei uns, wenn bei uns Wahlen sind. Wenn die ersten Ergebnisse kommen, die sind meistens dann noch ein bisschen rechtslastiger als die dann danach kommen, wo die Wahlbezirke ein bisschen größer sind. Von daher, lasst uns sehen, was das uns bringt. Ich bin tatsächlich noch recht optimistisch. Ja, weiter geht's von diesen Zahlen zu Moritz revolutionärer Zahl des Monats, die er auch hundertprozentig schon 3 Tage vor dieser Folge nicht parat hatte.
Genau, meine Zahl des Monats ist die 2 und ist die 3, weil wenn ich gerade im Kopf nachgedacht habe, war es glaube ich der 12., 13. und 14. Mark, oder?
Mich musst du da nicht fragen.
Du bist doch hier unser Reddit-Experte.
Es kommt drauf an. Also teilweise waren es gut 2 Tage, teilweise eine Woche, teilweise unendlich.
Genau.
Also okay. Ich weiß genauso richtig wie falsch.
Okay, perfekt. Genauso richtig wie falsch. Es gab ja auf Reddit ebenfalls relativ, ich nenne es mal relativ analog zu der Änderung auf Twitter, Anpassungen zum Thema API. Dass halt jetzt die API-Nutzung kostenpflichtig und nicht gerade günstig werden sollte. Jetzt ist das Problem, dass viele Mods von den Subreddits darauf angewiesen sind, Drittanbieterprogramme zu nutzen oder Drittanbieter-Apps, um überhaupt vernünftig die Reddit, Subreddits moderieren zu können, weil halt Reddit einfach keine vernünftigen Tools zur Verfügung stellt. Und genau diese Tools sind jetzt halt davon betroffen und laufen Gefahr, halt einfach zu sterben. Daraufhin haben sich viele Subreddits, ich glaube tatsächlich 50% der Top 1000 Subreddits zumindest zu einem temporären Blackout entschlossen. Was hieß, sie haben einfach 2 Tage das Sub auf privat gesetzt, sodass niemand mehr was sehen konnte und das Sub halt unsichtbar war. Der Protest geht auch noch weiter tatsächlich. Reddit hat aktuell macht keine Anzeichen, die Änderung zurückzunehmen, hat sondern vielmehr bei einigen Subreddits einfach die Moderatorenteams komplett ausgetauscht. In anderen Subreddits versuchen daher jetzt die Betreiber der Subreddits auf andere Arten dagegen schlagen. Ein ursprünglicher Versuch war, Subreddits auf Not Safe for Work zu setzen, weil dann keine Werbung geschaltet werden konnte. Daraufhin hat Reddit die Content-Bedingungen etwas genauer ausgelegt und gesagt, ein Safe for Work Subreddit als Not Safe for Work auszulegen ist nicht mit den Seitenregeln vereinbar. Daraufhin wurden auch wieder einige Teams ausgetauscht.
Darum du musst machen ja jetzt, nur ein Tittenbild reinposten und dann ist es doch not safe for work.
Ja, aber dann hast du wieder das Thema, dass du ja ein Subreddit hast, was irgendeinen Mist macht, der nicht zu dem Subreddit gehört. Dann wäre es auch wieder ein Fehler von den Mods. Daraufhin gibt es jetzt verschiedene andere Themen, zum Beispiel das Subreddit Well That Sucks ist jetzt halt ein Subreddit über Staubsauger. Das Subreddit Programmer Humor ist, glaube ich, mein Favorit, was den Umgang damit angeht, hat jetzt den Demokratiedienstag eingeführt, wo jeden Dienstag sämtliche Subreddit-Nutzer über eine neue Regel abstimmen können. Die aktuelle Regel 0, weil ja Programmierer immer bei 0 anfangen zu zählen, ist, dass jeder Titel aktuell im Camel Case geschrieben werden muss. Und das kann doch sehr, sehr witzig werden, was da für weitere Regeln kommen. Wird am Ende spannend. Was rauskommen? Wahrscheinlich nicht, weil der Reddit-CEO ist auch ein Riesenfan von Elon Musk, also von daher, vielleicht gibt es da bald einen Viererkampf. Elon Musk, der Reddit-CEO gegen Mark Zuckerberg und
Bill Gates.
Bill Gates.
Oh, das war auch mein erster Gedanke.
Ja, den Altersschnitt ein bisschen ausgleichen. genau. Ja. Vielleicht schon mal als kleine Vorab-Ankündigung für die nächste Folge. Also, das war jetzt das letzte Thema dieser Folge. Die nächste Folge wird ein kleiner Sonderfall werden, weil wir die Folge im Voraus aufnehmen müssen. Darum wundert euch nicht, falls da vielleicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Tag vor unserem normalen Podcast-Aufnahmetermin irgendwas unglaublich Interessantes passiert und wir berichten über das Wetter.
Du solltest vielleicht das nicht so formulieren, du solltest formulieren, wir werden über ein Thema berichten, was immer aktuell ist.
Wir werden über ein Thema berichten, was immer aktuell ist. Ich wollte es nicht so tun, als ob wir uns schon für ein Thema entschieden haben, obwohl wir das schon haben.
Nein, es ist vollkommen frei, welches Thema wir machen. Hauptsache es wird der Klimawandel.
Genau. Also nächste Folge geht über den Klimawandel. Außer natürlich, keine Ahnung, Russland bricht noch innerhalb der nächsten 2 Wochen zusammen. Dann hätten wir tatsächlich ein anderes Thema, über das wir reden sollten. Aber ansonsten wird es der Klimawandel. Ja, schön,
wenn es vor der Aufnahme vom Podcast passiert.
Ja, also beeilt euch bitte mal, liebe Russen.
Genau, bitte Putscher, Leute. Bisschen schneller.
Bisschen schneller, genau. Und mit diesen Worten beenden wir die heutige Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Im August dann.
Bis zum nächsten Mal.
Wo es verdammt scheiße warm werden wird. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Tschüss.